Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Weltklimakonferenz in Baku dauert schon einen Tag länger als geplant und ein erfolgreicher Abschluss lässt weiter auf sich warten. Strittig ist vor allem, wie stark die reicheren Staaten ihre Klimahilfen für arme Länder aufstocken. Die Vertreter aus 200 Staaten sind aufgerufen, jetzt im Schlussplenum doch noch Kompromisse zu finden. Die Verhandlungen beim COP29-Gipfel, wie die Konferenz auch genannt wird, verliefen teils chaotisch und in aufgeheizter Stimmung.
Aus Protest verlassen sie die Besprechungsräume. Verhandlungsführer von besonders vom Klimawandel betroffenen Staaten. Es gibt Unruhe am Nachmittag auf der Weltklimakonferenz in Baku. Das war ein sehr schwieriger Moment, denn die Hälfte der Welt ist gerade herausgelaufen, oder zumindest ein großer Teil. Wir brauchen jetzt intensive Verhandlungen, denn es gibt Unzufriedenheit im globalen Süden. Eigentlich sollte die Konferenz längst vorbei sein, doch über den Text der Abschlusserklärung sind sich die Staaten noch immer nicht einig. Deutschlands Außenministerin Baerbock ist eine der prominentesten Politiker vor Ort und vermittelt gemeinsam mit EU-Vertretern zwischen Entwicklungs- und Industriestaaten.
Wir Europäer werden nicht zulassen, dass die verletzlichsten Staaten auf der Welt, insbesondere die kleinen Inselstaaten, von einigen der neuen fossilen und reichen Emittenten jetzt hier über den Tisch gezogen werden.
Es geht darum, wer für Klimaschutz in besonders betroffenen Ländern zahlt. Die Idee ist, dass Geld von Industriestaaten kommt, zusätzlich private Gelder angelockt werden, Mittel von Entwicklungsbanken hinzukommen und Schwellenländer wie etwa China freiwillig zahlen könnten. Experten kritisieren die Verhandlungsführung der aserbaidschanischen Gipfelpräsidentschaft. Der Sinn der Weltklimakonferenz werde so in Frage gestellt.
Was macht sie sinnvoll? Und das ist, weil sie Völkerrecht schaffen kann und weil die verletzlichsten Staaten hier wenigstens eine Stimme haben. Und genau diese wurden jetzt ausgebremst, dass sie hier diese Stimme nicht hatten.
Hinzu kommt, reiche Ölstaaten wie Saudi-Arabien versuchen, schon getroffene Entscheidungen zum Klimaschutz wieder zurückzudrehen. Auch deswegen wird über mehrere Passagen im Text der Abschlusserklärung weiter gerungen.
Norbert Hahn in Baku. Wann wird mit einer Lösung gerechnet?
Ja, erstmal macht das Plenum hier hinter mir eine Pause, dann wird es einen neuen Vertragsentwurf geben, über den dann erstmal die Delegationen wieder beraten müssen. Also hier rechnet keiner vor einer Entscheidung vor Mitternacht.
Wie könnte denn ein Kompromiss aussehen?
Vieles dreht sich hier um einen Fonds für ärmere Länder, um ärmeren Ländern eben auch Klimaschutz zu ermöglichen. In diesem Fonds lagen bislang 100 Milliarden Dollar jährlich. Auftrag dieser Konferenz war, diesen Betrag zu erhöhen. Es gab ein erstes Angebot über 250 Milliarden, jetzt sind wir etwa bei 300 Milliarden. Dafür erwarten die Industrieländer, die hier die Geber sind, allerdings auch Klimaschutz von allen Staaten. Alle sollen sich verpflichten, mehr Klimaschutz zu betreiben. Und damit haben viele Schwellenländer, aber auch Ölländer ein Problem offenbar. Sie wollen sich nicht von den Industrieländern dazu sozusagen gängeln lassen. In jedem Fall wird ein Ergebnis hier erwartet in dieser Nacht. Ein Ergebnis wahrscheinlich, das vielen Ländern, gerade auch dem globalen Süden, sicherlich nicht passen wird.
Dankeschön, Norbert Hahn in Baku. Heute in 3 Monaten findet die vorgezogene Bundestagswahl statt und die Parteien bringen sich zunehmend in Stellung. Die SPD bemüht sich um Geschlossenheit. Parteichefin Esken stellte sich heute dem Unmut der Jusos. Der SPD-Jugendverband kritisierte auf seinem Bundeskongress insbesondere die zähe Debatte über die Kanzlerkandidatur der Partei. Der Vorsitzende Thürmer bezeichnete die vergangenen Wochen wörtlich als Shitshow.
Alles andere als ein Wohlfühltermin ist für SPD-Parteivorsitzende Esken der Juso-Kongress in Halle. Sie muss nun die Jungsozialisten auf einen Wahlkampf mit Scholz einstimmen, nach tagelangem Streit, wer der richtige SPD-Kanzlerkandidat ist.
Nein, wir haben kein wirklich gutes Bild abgegeben bei der Nominierung unseres Kanzlerkandidaten.
Sie räumt Fehler ein und bekommt dafür Applaus. Doch die SPD-Spitze und auch der Kanzler ernten viel Kritik. Es fehle der Plan und die Führung. Auch Scholz müsse sich ändern.
Jetzt muss aus Olaf dem Kanzler, Olaf der Kanzlerkandidat der SPD, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden. Da muss jetzt eine Veränderung in der Tonalität und auch in der Programmatik erfolgen. Und es gehört auch dazu, dass man vielleicht mal eingesteht, dass nicht alles so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat.
Scholz selbst kommt nicht zu den Jusos. Termingründe, heißt es. In 91 Tagen wird gewählt. So mancher Juso soll im Winter dann Scholz-Plakate kleben gehen.
Ob überall Olaf Scholz drauf sein wird, wird sich zeigen. Wichtig ist, dass die SPD drunter steht und wofür die SPD steht.
Er ist unser Kanzler. Seine Beliebtheitswerte sagen irgendwie was anderes. Aber am Ende wurde das jetzt so entschieden. Und wir leben jetzt mit dieser Entscheidung.
Während an der Basis noch etwas gehadert wird und Scholz erst am Montag offiziell als Kanzlerkandidat nominiert wird, ist Vizekanzler Habeck schon viel weiter. Mit mehr als 99% der Stimmen wird er am Nachmittag im Wahlkreis Flensburg-Schleswig als Direktkandidat gewählt und zieht so in den Wahlkampf.
Wir haben unseren Laden geschlossen und entschlossen schnell aufgestellt. Wir gehen nach vorne. Die Grünen haben wirklich Rückenwind, vor allem eine Leidenschaft und eine Kampfkraft gefunden, die uns weit tragen kann.
Viel Unterstützung von der Basis, das werden jetzt alle Parteien im Wahlkampf brauchen. Die SPD-Spitze versucht Schadensbegrenzung, ruft zur Geschlossenheit auf. Doch so mancher Sozialdemokrat geht mit gemischten Gefühlen in den Winterwahlkampf.
Im Zentrum der libanesischen Hauptstadt Beirut hat es am Morgen einen schweren Luftangriff gegeben. Ein 8-stöckiges Wohnhaus wurde vollständig zerstört. Libanesische Medien sprechen von 6 israelischen Raketen. Laut dem Gesundheitsministerium kamen mindestens 15 Menschen ums Leben. In Nordisrael schlugen unterdessen wieder Raketen der Hisbollah-Miliz ein. Und auch im Gazastreifen gehen die Kämpfe weiter. Für die Bevölkerung wird die Lage immer schwieriger, so wie in Khan Yunis. Dort kommt nur wenig Hilfe an.
Ein Markt in Khan Yunis, im Süden des Gazastreifens. 13 Euro kostet hier ein Kilo Zwiebeln. Mehl, Zucker und Fleisch gibt es so gut wie gar nicht. Hilfsorganisationen sagen, immer noch dürften zu wenig Lkw mit Gütern die israelischen Grenzübergänge passieren. Im Gazastreifen gibt es zunehmend Berichte, dass Konvois von Banden geplündert werden. Vor einer Woche wurden laut UN 109 Lkw überfallen, die Fahrer mit Waffen bedroht. Bilder von diesen Vorfällen gibt es kaum. Menschen haben Angst, über sie zu sprechen. Es gibt Diebe an den Übergängen und in den Verteilungszentren. Sie teilen die Lieferungen unter sich auf und lassen die Leute sterben. Hilfspakete habe er schon seit Monaten nicht mehr bekommen. Organisationen beklagen, dass Israel, das die Übergänge in den Gazastreifen kontrolliert, nur einen Bruchteil der angefragten Transporte genehmigt und viel zu wenig tut, um sie zu schützen.
Wir haben da die Situation, dass die Behörden 85% der Anträge mit Konvois in den nördlichen Gazastreifen im Oktober abgelehnt haben. Im Süden wartet die Fahrer dort auf der anderen Seite eine Sicherheitssituation, die lebensgefährlich ist.
Die israelischen Behörden betonen immer wieder, sie seien für die Verteilung der Hilfsgüter nicht verantwortlich.
Der künftige US-Präsident Trump hat eine weitere Entscheidung für sein neues Kabinett getroffen. Das Amt des Finanzministers soll an Scott Bessent gehen, ein Hedgefondsmanager und Milliardär. Als Finanzminister muss sich der 62-Jährige um die Umsetzung zentraler Wahlkampfversprechen kümmern. Dazu zählen Steuersenkungen und Zölle auf ausländische Produkte. Außerdem soll Bessent das Haushaltsdefizit der USA in den Griff bekommen. In Barcelona haben zehntausende Menschen gegen hohe Mieten und die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt protestiert. Sie forderten die Regierung auf, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. In Spanien hat sich laut Immobilienportalen die Durchschnittsmiete in den vergangenen 10 Jahren fast verdoppelt. Von gut 7 auf 13 Euro pro Quadratmeter. In besonders begehrten Metropolen können sich vor allem Jüngere kaum noch Mietwohnungen leisten. Zum Sport und zur Fußball-Bundesliga, in der Bayer Leverkusen heute eine spektakuläre Aufholjagd hingelegt hat. Der deutsche Meister bezwang Heidenheim nach einem 0-2-Rückstand am Ende mit 5-2.
Die Gäste aus Heidenheim in Weiß mit dem frühen Führungstreffer nach 10 Spielminuten. Nach einem Ballverlust von dem Kapje ist es nach dem Pass von Pieringer Niklas Dorsch zum 1-0. Und keine 11 Minuten später die nächste Überraschung. Honsack düpiert die Leverkusener Abwehr vorbei an Tah, Chaka und an Radetzky. 2-0 Heidenheim. Der deutsche Meister danach aber spielbestimmend und mit dem Anschlusstreffer nach einer halben Stunde durch Palacios, der Ball noch abgefälscht von Gimba, und nur 2 Minuten später der Ausgleich durch Patrick Schick, diesmal Palacios mit der Vorlage. Heidenheims Trainer Frank Schmidt, mit dem einen Punkt könnte er gut leben, aber dabei bleibt es nicht. 7 Minuten nach dem Seitenwechsel das zweite Tor von Schick, 3:2 Leverkusen, und in der 71. Spielminute dann die Vorentscheidung. Nach der Vorarbeit des eingewechselten Arthur Patrick Schick mit seinem dritten Treffer am heutigen Nachmittag. 8 Minuten vor dem Abpfiff nochmal der Favorit, einer der besten Spieler auf dem Platz, trifft traumhaft Granit Xhaka zum 5:2 Endstand für das Team von Xabi Alonso.
Was für ein Einstand von Christian Ilzer als neuer Trainer der TSG Hoffenheim. Gegen die in Weiß spielenden Leipziger machen sie von Beginn an ein energiereiches Spiel, kassieren aber nach einer Viertelstunde das erste Gegentor durch Willi Orban. Keine 2 Minuten später dann der Ausgleich durch Adam Lozek. Es ist eine klasse Partie mit viel Tempo und einigen Höhepunkten. Leipzig geht 2 Minuten später erneut in Führung, das 2:1, ein Traumtor von Antonio Nusa. Nach der Pause Hoffenheim per Freistoß, wieder mit dem Ausgleich zum 2:2. Tom Bischoff mit Maßarbeit. Der Tabellenzweite aus Leipzig spielt nicht überlegen, geht aber durch ein Eigentor von Stanley Nsoki abermals in Führung. Das 3:2 bitter für den Innenverteidiger. Ehe die Schlussphase der Hoffenheimer beginnt, der starke Adam Lozek mit seinem Doppelpack zum 3:3. Den Schlusspunkt setzt der eingewechselte Jakob Brunn-Larsen mit seinem Tor zum 4:3 und schenkt seinem neuen Trainer gleich den ersten Sieg.
Die weiteren Ergebnisse: Dortmund-Freiburg 4:0, Stuttgart-Bochum 2:0, Wolfsburg-Union-Berlin 1:0. Im Spiel Frankfurt gegen Bremen steht es kurz vor Schluss 1:0. Bereits gestern bezwang der FC Bayern Augsburg mit 3:0. Morgen finden noch 2 Partien statt. Mönchengladbach empfängt St. Pauli und Kiel hat Mainz zu Gast. Die Tabelle: München vor Leipzig. Es folgen Frankfurt, Leverkusen und Dortmund. Bremen ist 10. In der Abstiegszone St. Pauli vor Kiel und Schlusslicht Bochum.
Die deutschen Curling-Spieler sind überraschend Europameister. Das Team setzte sich bei den Titelkämpfen in Finnland mit 9:7 gegen die hochfavorisierten Schotten durch. Der Mannschaft um Marc Muscatewicz mit Benjamin Kapp, Felix Messenzehl und Johannes Scheuerl unterliefen nicht nur weniger Fehler, sondern es gelang ihnen mit taktisch klugem Aufbau und hoher Präzision, sich den Sieg zu sichern. Nach 20 Jahren ist dies der erste Europameistertitel für die deutschen Männer. Jetzt gilt es, bei der WM das Olympiaticket zu lösen.
Ein perfekter Saisonstart für Skispringer Pius Paschke. Im norwegischen Lillehammer feiert der 34-Jährige den 2. Weltcupsieg seiner Karriere. Mit einem perfekten Sprung im Finale auf 138,5 Meter inklusive perfekter Landung verbessert sich Paschke von Rang 6 auf Rang 1. Auch die deutschen Skispringerinnen jubeln über Podestplätze. Katharina Schmid landet auf Rang 2, direkt hinter ihr die DSV-Teamkollegin Selina Freitag. Nur die Slowenin Nika Prioc ist heute besser als Schmid und Freitag.
Aus China haben uns diese Aufnahmen von einer spektakulären Schneelawine erreicht. Innerhalb von Sekunden begruben die weißen Massen ein ganzes Tal im äußersten Nordwesten des Landes unter sich. Opfer gibt es nicht, da die Lawine in einem Naturschutzgebiet herabstürzte. Überwachungskameras zeichneten den Moment auf. Auslöser für die Lawine waren heftige Schneefälle. Und jetzt noch der Blick auf die Wetteraussichten für morgen, Sonntag, den 24. November.
Morgen sorgt deutlich mildere Luft für einen drastischen Temperaturanstieg, das Ganze bei einem teilweise stürmischen Wind. Heute Nacht breitet sich von Westen teilweise kräftiger Regen aus. Im Bergland und im Osten sind ein paar Flocken oder gefrierender Regen dabei. Im Süden meist trocken, bei Wolkenlücken, die es in der Früh auch im Westen gibt. Am Tag im Nordosten erst noch regnerisch, sonst ein meist trockener Mix aus Sonne und Wolken mit den meisten Sonnenstunden im Südwesten. Heute Nacht 7 bis 0 Grad, im Osten und Süden nochmal leichter Frost. Am Rhein morgen nahe 20, in Ostbayern dagegen unter 10 Grad. Auch Montag sehr mild und zum Teil windig, Richtung Südosten noch länger freundlich, während sich von Nordwesten Regenwolken ausbreiten. In den folgenden Tagen wechselhaft und mit der Temperatur geht's langsam wieder nach unten.
In den Tagesthemen heute um 23.30 Uhr mit Juliani Harikasen fragen wir, was oder wer der Einigung auf dem Weltklimagipfel noch im Wege steht. Und eklar mit Ansage, wie schwer es der Kulturszene fällt, über den Nahostkrieg zu sprechen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.